Wir haben heute Abend wieder einen Mitarbeiter- und Leiterschaftsabend. Und unser Wunsch mit diesen Abenden, unser Ziel ist es, Mitarbeiter und Leiter hier in der Gemeinde auszurüsten. Dass wir praktische Schritte bekommen, wie wir mitarbeiten können in dieser Gemeinde, aber auch außerhalb der Gemeinde. Und wie wir nach den Prinzipien Gottes praktische Schritte in unserem Leben umsetzen können. Ich möchte, dass ihr euch kurz mal hier umschaut in dem Gebäude. Schaut euch mal die Wände an, die Fenster, die Decke. Schaut euch hier mal diese Leinwand an, die Instrumente, die Stühle, auf denen ihr sitzt. Wenn wir 20 Jahre in der Zeit zurückgehen, dann war nichts von diesen Dingen, die ihr seht, hier. Nichts von diesen Dingen, die wir hier sehen, dieser Raum, in dem wir uns befinden, war eine Wiese. Hier stand gar nichts. Aber bevor wir heute 20 Jahre später in diesem Raum auf diesen Stühlen sitzen können und auf diese Leinwand schauen können, mussten viele Dinge passieren. Bevor dieses Gebäude stand, war dieses Gebäude schon in der Vorstellung von gewissen Menschen eine Realität. Ich kann mich noch erinnern, als ich als kleines Kind damals noch in der Bismarckstraße saß und zugehört habe, wie darüber gesprochen wurde, dass wir planen, ein neues Gebäude zu bauen. Und wie so Skizzen und Zeichnungen an die Wand geworfen wurden und wie Pläne gemacht wurden. Was ich damit sagen will, ist, alles, was wir sehen heute hier und noch viel mehr als das, wenn wir allein unser Handy anschauen. Irgendwann, vor nicht vielen Jahren, waren diese ganzen Dinge nur eine Vorstellung oder eine Vision eines Menschen. Dieses Gebäude war irgendwann mal eine Vision. Oder wenn wir noch weiter zurückgehen, diese Gemeinde, zu der wir gehören, war irgendwann mal eine Vision, die Gott Christian und Lilian aufs Herz gelegt hat. Und wir befinden uns heute, über 30 Jahre später, in der Realität von dem, was Gott damals als inneres Bild gegeben hat und was er dann für Früchte daraus gebracht hat. Gott hat uns Menschen die Fähigkeit gegeben, Dinge in unserer Vorstellung zu sehen, bevor sie real sind. Wir alle haben die Vorstellung, Dinge in uns zu sehen, bevor sie in unseren Händen oder um uns herum real sind. Deshalb möchten wir heute Abend über das Thema sprechen, Gottes Vision erkennen und umsetzen. Wir glauben, dass Gott jedem von uns Dinge aufs Herz legt. Gott hat uns die Vorstellungskraft gegeben über Dinge, die noch keine Realität sind. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, für was setzen wir sie ein? Was für Visionen und Ziele im Leben verfolgen wir? Und unser Wunsch heute Abend ist es, als echte Nachfolger von Jesus von einer gottgegebenen Vision motiviert zu sein. Unser Ziel heute Abend ist, dass wir alle lernen, Gottes Vision für uns persönlich zu erkennen und praktische Schritte zu finden, wie wir sie umsetzen können. Heute Abend werde ich ein bisschen darüber sprechen, was eine Vision ist und wie eine Vision geboren wird in unserem Leben. Und danach wird Marius einen Teil machen darüber, wo er darüber sprechen wird, wie wir praktisch eine Vision umsetzen, wo wir praktische Schritte machen können, um eine Vision Realität werden zu lassen. Und am Ende werden wir noch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Die Dinge, die euch jetzt, während wir über diese Themen kurz sprechen werden, kommen, schreibt sie euch auf, sodass ihr gleich später diese Fragen stellen könnt oder auch eintippen könnt, dass wir sie an der Leinwand sehen. Also die erste Frage: Was ist eine Vision? Was ist eine von Gott gegebene Vision? Und ich habe von John Maxwell, wir orientieren uns an einem Heft, das er ausgearbeitet hat, das uns sehr gute Gedanken gibt und hilft. Er hat eine Definition verfasst, die auch an der Wand ist. Eine von Gott gegebene Vision ist eine klare Vorstellung einer besseren Zukunft, die eine Person dazu bringt, zu glauben, dass das, was sie von Gott empfangen haben, nicht nur getan werden könnte, sondern unbedingt getan werden muss. Also eine gottgegebene Vision ist eine klare Vorstellung darüber, wie die Zukunft besser sein sollte und die uns dann dazu bringt, zu glauben, dass wir unbedingt aktiv werden müssen. Wenn Gott uns eine Vision gibt, dann wird es uns dazu bringen, dass wir nicht sagen, ja, es wäre gut, wenn irgendjemand da etwas tut, sondern es wird uns dazu bringen, dass wir uns bewusst werden, ich muss da jetzt aktiv werden. Als Christen sind wir nicht nur dazu berufen, auf die Umstände in unserer Gesellschaft zu reagieren, sondern wir sind dazu berufen, das zu tun, was Gott durch uns in der Welt verwirklichen will. Wir sind da, um aktiv zu sein, zu agieren, nicht nur zu reagieren, was passiert, sondern zu agieren. Das bedeutet, die Zukunft nach Gottes Vorstellungen zu gestalten, soweit wir einen Einfluss haben. Und deshalb will Gott jedem von uns eine Vision geben und uns zeigen, was unser Platz in seinem Werk ist. Was unser Platz dabei ist, dass er sein Reich auf dieser Welt bauen will und dass sein Wille so geschehen kann in unserem Leben wie im Himmel, dass es so ist hier auf der Erde genauso. Also eine Vision ist eine von Gott gegebene klare Vorstellung über eine bessere Zukunft. Eine Vision, die wir von Gott bekommen, wenn wir dann so eine Vorstellung von Gott bekommen, wird dann dazu führen, dass wir mit anderen Augen in die Zukunft schauen. Während andere Menschen vielleicht nur den Niedergang unserer Welt sehen werden, werden wir mit Jesus eine bessere Zukunft sehen. Wir werden sehen, was Gottes Geist tun kann. Und diese Sicht auf die Zukunft, dort wo Menschen keine Änderung möglich sehen oder nichts für möglich halten, dass es besser wird, werden wir mit geistlichen Augen, mit inneren Augen das sehen, was Gott tun kann und Gott tun wird. Und das wird dann dazu führen, wenn wir eine göttliche Vision bekommen, dass wir auch anderen dabei helfen werden, diese Dinge zu sehen, auch wenn sie noch nicht real sind. Das wird dann auch noch dazu führen, dass wir ihnen nicht nur helfen, diese Dinge zu sehen, sondern dass wir sie einladen, mit uns an der Umsetzung von dieser Vision zu arbeiten. Ich stelle mir das so vor, wenn ein Mensch aufs Herz bekommt, eine Gemeinde zu gründen, dann ist es eine Vision, die viel zu groß ist für einen Mensch alleine und die viel zu groß ist für die Fähigkeiten, die ein Mensch hat. Und deshalb gibt Gott uns Menschen an die Seite. Menschen, die auch diese Vision sehen können und mit denen wir gemeinsam an der Vision arbeiten können. Und unser Wunsch als Gemeinde ist, dass wir eine gemeinsame Sicht auf die Zukunft für Trossingen bekommen, so wie Gott sie sieht, so wie Gott die Zukunft für Trossingen sieht und dass wir den Teil finden, den wir dazu beitragen können. Okay, wir haben bis jetzt gesehen, was eine Vision ist und was eine Vision mit uns machen wird. Aber es ist meistens so, dass zwischen dem Zeitpunkt, an dem Gott uns eine Vision für die Zukunft gibt, bis zu dem Punkt, an dem diese Vision Realität wird, eine ziemlich oft lange Zeit liegt. Also es ist nicht so, dass Gott uns eine Vision geben wird und morgen ist sie schon Realität. Es wird oft eine gewisse Zeit dauern, bis eine Vision real werden kann. Und das geschieht laut John Maxwell in 5 Phasen, in der eine Vision geboren wird. Und ich möchte euch jetzt kurz durch 5 Phasen mitnehmen, bevor Marius weitermacht, die uns zeigen, wie eine Vision in unserem Leben geboren wird. Und ein gutes Bild, das er dafür verwendet, dass wir uns diesen Prozess, wie eine Vision geboren wird in uns, bis hin zur Realität, ein gutes Bild dafür ist das Bild einer Schwangerschaft. John Maxwell schreibt, in vielen Aspekten gleicht die Geburt einer Vision der Geburt eines Kindes, weil sie in ihrem Reifungsprozess verschiedene Phasen durchläuft. Also so wie ein Kind nicht von dem Moment, an dem eine Frau befruchtet wird, eine Eizelle befruchtet wird, an dem Tag gleich geboren wird, genauso ist es mit einer Vision. Eine Vision wird nicht am gleichen Tag geboren, an dem wir sie von Gott innerlich empfangen. Und ich glaube, dass Gottes Ruf an uns als Nachfolger von Jesus ist, dass wir uns öffnen für den Heiligen Geist, dass er uns eine Vision gibt und uns durch diesen Prozess führt, diese Dinge in die Realität umzusetzen. Okay, ich möchte euch jetzt durch diese fünf Phasen der Geburt einer Vision mitnehmen. Der erste Schritt, dass eine Vision geboren werden kann, ist Intimität. Im Biologischen ist es so, dass die erste Voraussetzung, damit ein Kind geboren werden kann, das ist, dass ein Mann und eine Frau miteinander schlafen. Das ist die erste Voraussetzung, dass ein Kind geboren werden kann. Intimität. Und das ist ein schönes Bild dafür, wie es mit einer Vision ist. Im geistlichen Sinn ist es genauso die Voraussetzung, dass eine Vision in uns geboren wird, dass wir Intimität mit Gott haben. Dass wir in einer intimen, engen Beziehung mit Gott leben. Das bedeutet, dass wir in einer Freundschaft mit Gott leben. Diese Freundschaft zeigt sich in persönlichen Zeiten, die wir mit Gott verbringen. Indem wir mit Gott sprechen, indem wir Gott anbeten und indem wir in der Einsamkeit still vor Gott sind, um auf ihn zu hören. Das sind Punkte, worin sich eine enge Freundschaft zu Gott zeigt. Wenn wir diese Punkte in unserem Leben nicht als regelmäßige Dinge haben, die wir tun, können wir keine intime Freundschaft zu Gott haben. Und wenn wir das nicht haben, können wir auch nicht erwarten, dass Gott uns eine von ihm inspirierte Vision für unser Leben gibt. Die Vision kann nur entstehen, wenn wir in einer intimen, engen Freundschaft zu Gott leben. Aber wenn wir das tun, dann geben wir Gott die Möglichkeit, dass er zu uns spricht, uns seinen Willen für unser Leben zeigt und dass der Same einer Vision in unserem Innern gepflanzt wird. Also der erste Schritt, dass eine Vision geboren wird, ist Intimität mit Gott. Das ist die Grundlage dafür, dass Gott uns eine Vision geben kann. Der zweite Schritt ist die Empfängnis. Im Biologischen wäre es der Moment, an dem die Eizelle befruchtet wird. Und genauso ist es, dass nachdem wir mit Gott eine intime Beziehung haben, wird Gott uns einen Samen in unser Herz legen. Eine Vision. Aber es wird auch so sein, dass Gott uns nicht bei jeder Begegnung mit ihm eine Vision geben wird. Es kommt auch nicht bei jedem Mal, wo Mann und Frau intim sind, zu einer Befruchtung oder zu einer Schwangerschaft. Aber wenn Gott die Möglichkeit hat, eine Vision in uns zu legen und das auch passiert, dann wird es oft erstmal sehr klein sein und unklar. Ich weiß nicht, wahrscheinlich einige von euch, die schon Kinder haben, waren oft beim Frauenarzt, während der Schwangerschaft, bevor das Kind geboren wurde. Und je früher es in der Schwangerschaft war, desto weniger konnte man am Kind erkennen. Und je weiter die Schwangerschaft war, desto klarer wurden die Konturen auf dem Bild. Und das ist, denke ich, ein schönes Bild dafür, wie Vision, die Gott in uns legt, oft auch sehr unklar ist. Am Anfang ist es noch erst ein kleiner Same, eine kleine Leidenschaft, vielleicht nur ein Gedanke, den Gott in uns gelegt hat, der heranwachsen muss. Also wenn wir mit Gott in einer intimen Beziehung leben, dann wird es dazu kommen, dass wir eine Vision von ihm empfangen. Wenn wir uns fragen, wie so eine Vision aussehen wird, dann können wir die Antwort darauf in der Bibel finden. Die Bibel zeigt uns, dass wir als Gemeinde die Braut Christi sind und er der Bräutigam ist. Und genauso wie ein Kind seinen Eltern ähnlich sieht, wird die Vision, die wir von Gott bekommen, Gott ähnlich sein, aber auch zu uns passen. Die Vision, die Gott uns geben wird, wird groß sein und nach seinen Prinzipien sein, seinen Prioritäten folgen, aber sie wird uns auch entsprechen, den Dingen, die wir tun können, unseren Interessen und Gaben. Das ist die Art von Vision, die Gott uns geben wird. Gott wird uns als Mensch sehen, was kann ich durch diesen Menschen tun? Gott hat uns allen mit gewissen Fähigkeiten, Interessen und Begabungen geschaffen und er hat für jeden von uns eine Vision, die von ihm kommt, zu der er uns dann befähigen wird, sie auch tun, weil sie so groß ist, weil sie von ihm kommt. Also der zweite Schritt beim Empfangen einer Vision ist die Empfängnis. Der dritte Schritt ist dann die längste Phase, und zwar die Schwangerschaft. Das ist die längste Phase im Entwicklungsprozess, bevor ein Kind geboren wird. Ein Kind braucht 9 Monate, bis es geboren wird, und eine Vision kann oft noch viel länger brauchen, um reif zu werden. Was in dieser Phase passieren wird, ist, dass wir ein Problem oder eine Not in unserem Umfeld sehen, die unser Inneres bewegen wird. Und ich glaube, du kannst in dein Umfeld schauen, wir haben auch letztes Mal darüber geredet, wie Nöte und Probleme uns bewegen werden. Und du kannst dich fragen, okay, was bewegt mich? Welche Not oder welches Problem in meinem Umfeld bewegt mich? Worüber denke ich immer und immer wieder nach, dass dort etwas anders sein müsste? Und genauso wie in einer Schwangerschaft ein Kind heranwächst, wächst dann mit der Zeit, wenn wir in Intimität mit Gott leben, eine Vision in uns heran. Und es wird große Veränderungen in uns bewirken. Ich weiß nicht, ob ihr mal eine Schwangere beobachtet habt, aber wenn eine Frau schwanger ist, dann verändert sich ihr Körper sehr stark. Am offensichtlichsten sehen wir, wie auch wächst. Da wächst eine Kugel, wo ein Kind drin ist. Und genauso ist es mit einer Vision. Wenn eine Vision in uns heranwächst, dann wird das in uns sehr viel verändern. Gott wird unser Denken verändern, unsere Sicht auf die Realität. Wir werden anfangen, nicht mehr menschlich zu denken, sondern Gottes Gedanken zu haben. Und das wird uns dazu führen, dass wir anders auf das Problem sehen, dass wir anders auf die Realität schauen. John Maxwell schreibt, dass in dieser Schwangerschaftszeit einer Vision, dass das die Zeit ist, in der wir sehr viel Zeit im Gebet verbringen. Wo wir sehr viel Zeit für Menschen beten, die von der Not oder dem Problem, das wir sehen, betroffen sind. Wo wir Gott bitten, uns dazu auszurüsten, diese Vision in die Realität umzusetzen. Es ist also eine Zeit des Wartens und des Betens. Und das kann oft die längste Phase im Entwicklungsprozess einer Vision sein. Aber irgendwann kommt die Schwangerschaft auch zu Ende. Und kurz vor der Geburt kommt noch eine letzte Phase, die sehr ist. Das sind die Wehen. Ich habe darüber nur Geschichten gehört. Einige von euch können aus Erfahrung sprechen, wie das ist. Aber von dem, was ich gehört habe, sollte es die schmerzhafteste Phase in der Schwangerschaft sein. Die Wehen. Unmittelbar vor der Geburt werden die Schmerzen am heftigsten. Und genauso kann es oft bei einer Vision sein, dass der Schmerz, je näher die Geburt der Vision kommt, dass sie Realität wird, der Schmerz heftiger wird. Aber wir können das dann oft auch als Zeichen dafür sehen, dass Gott etwas tut, dass Gott kurz davor ist, etwas zu tun. Oft kommt der Feind, während eine Vision noch in uns drin ist und will sie zerstören. Durch Schmerzen, durch Probleme oder durch Schwierigkeiten. Er möchte uns dazu bringen, dass wir aufgeben, an dem festzuhalten, was Gott uns gegeben hat, weil der Schmerz so groß ist. Aber wir sind dazu aufgerufen, in diesen Zeiten nicht aufzugeben, sondern auf Gott zu vertrauen weil der Tag der Geburt kommen wird, wo Gott das, was er in uns gelegt hat, zur Realität werden lassen wird. Wo die Vision, die er in uns gelegt hat, Realität wird. Und dann wird der fünfte Schritt kommen, die Geburt. Der Moment, an dem die Vision endlich Realität wird, wo die innere Vorstellung zur Realität wird. Bei einem Hausbau wäre das der Moment, an dem das Haus fertig ist, wo der Plan nicht mehr nur auf dem PC oder auf einem Papier ist, sondern wo wir in einem Gebäude sitzen. Alles, was sich dann in uns entwickelt hat, wird Wirklichkeit. Und in diesem Moment werden andere um uns herum die Früchte davon sehen, was in so viel Zeit vorher, in der wir mit Gott gelebt haben, in der wir gebetet haben, wo wir geplant haben, wo wir dafür gearbeitet haben, wo wir Gott Raum gegeben haben, dass er uns verändert. Erst an diesem Moment werden die Ergebnisse davon für außen sichtbar werden. Aber dieser Punkt, wenn Gott uns eine Vision gibt, wenn eine Vision von Gott kommt, dann wird dieser Punkt kommen, wo die Vision Realität wird. Ich will dich fragen, bevor Marius weitermacht, hast du schon eine göttliche Vision für dein Leben bekommen? Wenn du an dein Leben denkst, was sind die Dinge, die Gott auf dein Herz gelegt hat? Wo hast du vielleicht schon in der Vergangenheit erlebt, wie Gott etwas auf dein Herz gelegt hat, Realität geworden ist? Und was steht im Moment noch in der Zukunft, was niemand sieht, was Gott erst noch in dein Herz gelegt hat? Bevor ich jetzt das Wort an Marius gebe, möchte ich noch über eine Frage sprechen. Und zwar, wenn wir eine Vision bekommen, woran erkenne ich, ob diese Vision von Gott ist? Diese Frage können wir uns oft stellen. Ist es jetzt nur mein eigener Wunsch, den ich habe, oder ist es etwas, was Gott in mich gelegt hat? Ist es eine Vorstellung über die Zukunft, die von Gott kommt, oder kommt sie von mir? Und deshalb habe ich die Eigenschaften einer menschlichen und einer göttlichen Vision hier aufgelistet, die uns zeigen, die uns Hinweise darauf geben können, ob eine Vision von uns kommt oder von Gott kommt. Eine menschliche Vision ist durch menschliche Gaben und Fähigkeiten geschaffen. Ihre Erfüllung hängt davon ab, dass wir anderen etwas voraus haben. Eine menschliche Vision wird andere ähnliche Organisationen als Konkurrenten. Und das Ziel einer menschlichen Vision wird immer sein, die eigene Organisation zu stärken und Gewinn zu erzielen. Das ist eine menschliche Vision. Eine göttliche Vision dagegen wird durch Offenbarung von Gott empfangen. Ob sie erfüllt wird, hängt davon ab, ob wir gehorsam sind. Andere Menschen, die etwas Ähnliches tun oder andere ähnliche Organisationen, werden wir nicht als Konkurrenten, sondern als Ergänzung sehen. Und das Ziel einer göttlichen Vision ist es, Menschen zu dienen, Gottes Herrschaft auszubreiten und Gott zu ehren. Und ich glaube, diese Liste kann uns helfen zu beurteilen, ob das, was in uns ist, ob die Träume, die wir für die Zukunft haben, von uns kommen oder von Gott kommen. Geht es uns darum, dass wir einfach nur Gewinn machen in unserem Leben, oder geht es darum, dass wir Menschen dienen? Wie würde die Welt aussehen, wenn der Traum, der in dir ist, real wird? Würdest du besser dastehen oder würde mehr Menschen geholfen werden? Das sind Fragen, die wir uns stellen können. Und wir werden jetzt in den nächsten Teil gehen, wo Marius uns praktische Schritte zeigt, die wir tun können, um eine Vision umzusetzen.
Ja, danke schön, Oti, auch für die Präsentation. Ich hatte die Präsentation in PowerPoint so schön vorbereitet, damit wir es sehen können und auch schreiben für diejenigen, die schreiben möchten. Ich habe mich jetzt die Tage erinnert, jemand hat Vision so definiert, es zu sehen, bevor man es sieht. Das heißt, dass der Leiter es im Geiste sieht, bevor es die Leute es konkret sehen. Und oft ist es so, wenn wir es konkret sehen, die sagen zu Leiter, ah, das hast du gemeint. Das war in dein Herz oder in dein Geist. Und zum Beispiel, wenn wir irgendwo in einer neuen Stadt sind, ich weiß, jetzt haben wir so viele Möglichkeiten und Maps und so weiter. Aber früher war es so, wenn man in einer neuen Stadt gewesen war und man kannte den Weg nicht so gut, man hat ein Auto gefolgt, der den Weg kannte. Niemand folgt ein geparktes Auto. Und genauso der Leiter, der eine Vision hat, ist wie dieses Auto, der auf dem Weg geht. Ein Leiter ohne Vision ist wie ein geparktes Auto. Und wenn du ein geparktes Auto folgst, du kommst nirgendwo hin. Du bleibst auf gleicher Stelle. Aber wenn du dieses Auto folgst, der ein Ziel hat, und genauso jeder von uns, der berufen ist in irgendwelchen Bereich, vielleicht in die Kleingruppen, in der Jugend, egal in welchem Bereich, Kinderstunde, Frauenarbeit, Jugend und. Wir brauchen das, was wir heute Abend bis jetzt gehört haben, diese von Gott gegebene Vision. Damit wir eine Richtung haben, damit wir wissen, so in der Richtung möchte Gott, dass ich gehe, dass ich auch Mitarbeiter motiviere oder Menschen motiviere, dass wir zum Beispiel mit unserer Gruppe oder mit unserem Dienst in der Richtung gehen. So, jetzt möchten wir diese Schritte anschauen zur Erfüllung von der göttlichen Vision. Und hier wird Jesus gegeben als Beispiel in Matthäus 9. Ich werde nur einen Teil lesen. Und dann, es sind insgesamt 8 Schritte, die gezeigt werden, die vorgestellt werden. Und die lernen wir heute Abend von Jesus, wie in sein Dienst, in sein Leben das gegangen ist. Und sehr interessant ist, bis in diesem Moment, also hier in dieser Text, den wir gleich, ich werde einen Teil nachher lesen, dieser Text, bis zu dieser Text, Jesus hat alleine gewirkt. Aber jetzt gibt es einen Punkt in Jesu Dienst, wo er schaut seine Jünger an und er schickt sie konkret im Dienst. Es verändert sich etwas hier in Jesu Dienst und die Art und Weise, wie Jesus die Sache tut. Und wir lernen hier von Jesus auch, wie er strategisch denkt, wie er sich orientiert und wie er diese von Gott gegebene Vision für sein Leben auch. So möchte ich lesen, Matthäus Kapitel 9, angefangen in Vers 35, ein sehr bekannter Text, der sogar vor kurzem hier am Sonntag gelesen wurde bei uns in der Gemeinde. Und hier sagt uns das Wort, ich lese aus Neue Genfer Übersetzung, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in die Synagogen, verkündete die Botschaft von Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihm tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Und dann gleich in Kapitel 10, in Vers 1, ganz praktisch danach, dann rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. So, wenn wir das jetzt anschauen über Jesus, wir lernen diese 8 Aspekten oder 8 Schritte, in dem Gott uns helfen kann, dass eine Vision in Erfüllung geht in unser Leben. Schritt Nummer 1, wir sehen hier, im Dienst aktiv werden und gehorsam sein. Und wir lesen hier über Jesus, diese Tatsache, Jesus war aktiv, Jesus war gehorsam. Vers 35, 1. Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer. So, Jesus war nicht irgendwo, er hat sich zurückgezogen und er war irgendwie passiv und er hat einfach gewartet vielleicht, dass jemand ihm anspricht, dass Menschen zu ihm kommen, sondern wir sehen hier diese Wichtigkeit, im Dienst aktiv zu sein, dieser Gehorsam zu üben und das zu tun, was Gott uns schon gegeben hat. Ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt, um diese Vision zu erfüllen. Und auch, dass Gott uns mehr zeigt, indem wir das schon tun, was Gott uns anvertraut hat. Warum soll uns Gott weiterführen oder weiterleiten oder mehr geben oder mehr zeigen, wenn wir das noch nicht tun, was wir bis jetzt schon wissen? Wenn wir das nicht weitermachen, was Gott uns schon gegeben hat. Und wir sehen hier bei Jesus, er war unterwegs, er sprach mit den Menschen, er diente den Menschen aktiv dort, wo sie waren. Und wir müssen das wissen, Gott gibt seine Vision denen, die gehorsam tun, was sie bereits erkannt haben. Und eigentlich, wenn wir so in Gottes Wort, ich habe überlegt, wenn wir so in Gottes Wort schauen, die Menschen, zu denen Gott eine Vision gegeben hat, waren beschäftigte Menschen. Wenn wir so Gottes Wort anschauen, und ich spreche jetzt nicht darüber, wir müssen jetzt Workaholics sein, einfach viel tun und viel tun, weil wir haben auch vorher gehört, die Wichtigkeit von dieser Intimität mit Gott. Aber diese Menschen, ich meine, die waren beschäftigt, nicht in dem negativen Sinne, dass sie zu beschäftigt waren und ausgebrannt, sondern nein, die waren beschäftigt, weil sie das schon getan haben, was ihnen bis da gegeben hat oder was sie schon erkannt haben. Und hier ist auch wichtig, unser Dienst aktiv zu sein, da wo wir schon wissen, ah, das kann ich schon tun, das möchte der Herr von mir. Und umso aktiver sind wir in dieser Dienste, umso mehr wird uns Gott dann weiterführen und weiter zeigen. Zweiter Schritt, die Offenbarung, die wir haben, die wir bereits haben, weitergeben. Die Offenbarung, die wir bereits haben, weitergeben. Gehen wir weiter über Jesus. Er lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich. Und ich finde es sehr interessant, was hier Maxwell schreibt. Und er sagt, ist es dir bewusst, dass Gottes Willen bereits, dass wir Gottes Willen bereits 95% schon kennen? Und vielleicht bei dieser Frage oder bei dieser Aussage, wir sagen, ja, wie kann das möglich sein? Wie ist es so? Und er sagt, Gott hat schon 95% seinen Willen offenbart in sein Wort. Warum sagt er 95%? Weil er lässt auf die Seite zum Beispiel Fragen wie zum Beispiel, mit wem möchte ich heiraten? Ja, wenn Gott jetzt die Bibel geschrieben hätte für alle Menschen, mit wem sie heiraten sollen, das wäre eine riesen Bibel gewesen. Oder zum Beispiel, wo möchte Gott oder wo führte mich Gott, dass ich studiere, dass ich lerne, dass ich, ja, dass ich was irdisch gesehen, in welche Richtung soll ich mit meiner Karriere gehen? Das alles steht nicht direkt in Gottes Wort, aber auch dahin möchte uns Gott natürlich leiten und führen. Aber wegen dieser Sache, Gott sagt uns, wir sollen das gehorsam tun, was er uns schon offenbart hat in seinem Willen. Er hat uns wirklich, wenn wir Gottes Wort haben, das größte Teil seiner Wille für unser Leben, er hat es uns schon offenbart und er ruft uns, dass wir in dieser Offenbarung auch leben und dass wir diese Offenbarung, die wir schon bereits haben, auch weitergeben. Schritt Nummer 3, und das wird hier etwas konkreter, die Realität der Menschen beobachten und verstehen. Und hier wird es uns wieder gesagt über Jesus in den gleichen Text, den wir gelesen haben. Und als er das Volk sah, Vers 36, erster Teil, Jesus das Volk sah. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt, in dem wir diese Vision entwickeln in unserem Leben, die Realität menschlicher Situation wahrzunehmen und zu verstehen, zu beobachten und zu verstehen. Jesus, er war mitten unter den Menschen, er hat die Menschen beobachtet, er hat sich nicht von den Menschen distanziert, er hat dort gesehen, was die Nöte sind, was die Situation ist zwischen den Menschen, was die Probleme sind zwischen den Menschen, von was die Menschen bewegt werden. Und Jesus hat nicht nur die Menschen beobachtet, nicht nur gesehen, was da ist, was die Nöte sind bei den Menschen, sondern Jesus hat die Menschen auch verstanden. Und auch hier, Gott ruft uns natürlich, dass wir auch die Realität menschlicher Situationen in der Gemeinde, in unserer Gemeinde, in verschiedenen Bereichen, aber auch in der Welt, auch da, wo wir sind, draußen in der Welt, dass wir das beobachten, dass wir sehen, natürlich mit den richtigen Augen, mit den richtigen Augen, nicht nur an etwas, was negativ ist oder ja, ich rede manchmal mit Leuten und viele sagen, ja, in Deutschland geht es sowieso alles den Bach runter, es wird immer schwieriger, immer schlimmer, man sollte von hier weggehen, man sollte von hier abhauen. Habt ihr bestimmt auch solche Sprüche gehört. Und Gott ruft uns nicht einfach nur die Realität von der menschlichen Situation mit diesen Augen zu sehen, sondern zu sehen und zu verstehen, was gemacht werden kann in der Gemeinde, in der Gesellschaft, da wo vielleicht Nöte sind oder Probleme oder Schwierigkeiten. Schritt Nummer 4. Bei Schritt Nummer 4, erlaube Gott, dir eine spezielle Last oder Bürde zu geben. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der mit Visionen zu tun hat. Und genau das lesen wir hier auch weiter über Jesus. Also als er die Menschen gesehen hat, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Und wir wissen, dieses Wort hier bedeutet eigentlich in Griechisch, in Urlaub, er hat einen Schmerz gehabt, wie ein Schmerz im Magen. Es hat ihm wehgetan. Und das war für Jesus ganz klar eine Last, eine Bürde auf seiner Seele für diese Menschen, die da waren, für diese Menschen, die verloren waren, für diese Menschen, die so waren wie diese verlorenen Schafe, die keine Hirten haben. Erlaube Gott, dir eine spezielle Last zu geben. Und lass mich fragen an dieser Stelle, ich weiß, jeder einzelne von uns, wir haben unseren Alltag mit Familie, mit Arbeit, mit Sachen, Situationen, Probleme, unsere Termine. Wie weit sind wir bereit, dass Gott uns zu all das, was wir schon haben, Arbeit, Familie, auch Freizeit, wo wir vielleicht irgendwie noch Zeit finden für unsere Hobbys, wie viel sind wir bereit, dass Gott uns noch eine zusätzliche Last gibt? Dass Gott uns noch eine Bürde gibt für vielleicht für einen Bereich in der Gemeinde, vielleicht für die Gemeinde, vielleicht für einen Aspekt in der Gemeinde, vielleicht für Menschen, die Jesus, die Gott nicht kennen. Jesus war innerlich bewegt. Damit beginnt jede Vision, mit einer inneren Bürde. Und ich glaube, bei dieser Frage, die sich viele stellen heutzutage, so wie Oti auch gesagt hat, manche fragen sich, ist das eine Vision von Gott oder sind das nur meine eigenen Gedanken? Eine zusätzliche Frage, die uns hilft, beziehungsweise die Antwort zu dieser Frage, die uns hilft, eine Vision zu identifizieren, ist, für was habe ich eine Bürde? Ich hoffe von ganzem Herzen, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass keiner von uns ein gleichgültiger Christ ist. Sondern dass wir irgendwo, manche, vielleicht hast du eine Bürde für verlorene Menschen. Vielleicht hast du eine Bürde für Gebet. Vielleicht hast du eine Bürde für einen Bereich in der Gemeinde. Vielleicht hast du eine Bürde für die jüngere Generation. Vielleicht hast du eine Bürde für den Dienst der Anbetung. Vielleicht hast du eine Bürde für die ältere Geschwister. Vielleicht hast du eine Bürde für Menschen, die nicht mehr in die Gemeinde kommen können. Zum Beispiel, um sie in Kontakt mit ihnen zu bleiben, sie zu besuchen. Vielleicht hast du eine Bürde für irgendwelchen Aspekt. Und ich glaube, damit zeigt uns Gott, wenn wir diese Bürde haben auf unser Herz, da zeigt uns Gott manchmal auch, in dieser Richtung möchte ich dich gebrauchen. In dieser Gott gibt uns nicht umsonst eine Last, eine Bürde für irgendwelche eine Sache. Sondern wir merken, unser Herz fängt an zu brennen für diese Situation. Und ich möchte kurz erwähnen, weil wir sind mit der Jugend, wir befinden uns in einer Predigtreihe aus Nehemia. Und in das Buch Nehemia, wir sehen genau diese Tatsache. Nehemia empfängt eine Bürde für sein Volk. Er ist der Mundschenk, der König. Er hat ein sehr schönes Leben. Er hätte sagen können, oh, die Leute, die sind weit weg, die haben gesündigt. Es geschieht ihnen recht, ich bin hier beim König, mir geht es gut. Aber als er hört, er fragt, er empfängt Besuch durch seinen Bruder. Und als er hört, er fragt, ja, wie geht es Jerusalem und die Leute, die dort geblieben sind. Und er hört, wie die Mauer zerstört worden sind und wie diese Tore gebrannt worden sind durch Feuer. Und die Bibel sagt uns, als er das hört, er muss sich erstmal, das allererste, er muss sich hinsetzen. Er wird so ergriffen, so bewegt von dieser Situation, er kann nicht mehr stehen, er muss sich hinsetzen. Dann fängt er an zu weinen, aber auch zu beten. Und dann merkt er, er hat eine Bürde auf sein Herz. So wie in diesem Bild von dieser Schwangerschaft. Es ist etwas da in sein Herz. Es bewegt sich etwas da in sein Herz. Und in Kapitel 2, sogar vor dem König, auch 1 und dann auch 2, sogar vor dem König, er ist traurig. Und er sagt selber, ich war noch nie traurig vor dem König. Und das war lebensgefährlich. Er musste immer gut gelaunt sein, weil er war der Mundschenk vom König. Und der König fragt, was ist mit dir los? Und er sagt, er erklärt die ganze Geschichte. Und letztendlich der König schickt ihn. Aber immer wieder, wir merken in Gott, waren so Menschen, die auf einmal, die haben eine Last wie eine Bürde gehabt. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Deswegen lasst uns jeder einzelne von uns denken, überlegen heute Abend, für was habe ich eine Bürde? Oder für was brennt mein Herz? Oder was ist da wie eine Last in mein Herz? Und das in dem positiven Sinne, das gibt mir nicht Ruhe. Weil oft entstehen so die Visionen. Wenn eine Not unser Herz berührt, ist das der Augenblick, an dem Gott uns eine Vision gibt, um der Not abzuhelfen. Nummer 5, fünfter Schritt, eine göttliche Diagnose finden. Wo liegt das Problem? Also Jesus, er hat diese Bürde für die Menschen. Und Jesus macht hier eine göttliche Diagnose. Worin liegt das zu lösen? Und er sagt Folgendes in Vers 37. Die Ernte ist groß, aber wenige sind die Arbeiter. Jesus, er sah diese Not, dass Menschen Heilung brauchen, körperliche, emotionale Heilung, geistliche Heilung. Und er identifiziert das Problem. Was ist das Problem? Es gab nicht genug Menschen da. Es gab nicht genug Menschen da, die diese anderen Menschen helfen können. Jesus hatte das Werk der Heilung bis zu diesem Zeitpunkt selbst getan. Aber es gab so viele Menschen mit Nöten, dass er nicht alle persönlich berühren konnte. Seine Diagnose lautete, große Ernte, wenige Arbeiter. Große Ernte, wenige Arbeiter. Auch hier müssen wir wirklich offen sein für Gott und für seine Stimme, dass er uns diese Möglichkeit schenkt, diese Möglichkeit gibt, eine göttliche Diagnose zu finden. Wo liegt das Problem? Wenn du eine Not hast auf dein Herz, wo liegt das Problem? Wenn dein Herz sich für eine Sache bewegt, wo ist das Problem? Und Jesus erkennt das Problem, und zwar die Ernte ist groß, die Arbeiter sind wenig. Nummer 6 ist folgender Schritt im Gebet, prüfen, was zu tun ist, um dem Problem zu begegnen. Und genau das macht Jesus hier beim Schritt Nummer 6 in Vers 38. Er sagt hier, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. So, Jesus hat diese Bürde, Jesus hat das Problem. Aber was Jesus, er bewegt sich dann in dieser Richtung Gebet. Mehr Arbeiter waren notwendig, waren nötig. Und darauf zielte sein Gebet. Jesus betete nicht um größere Gebäude oder mehr Geld. Er bat Gott nur um eines, mehr Arbeiter zu senden. Im Gebet zu prüfen, was zu tun ist, um dem Problem zu begegnen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil auch hier brauchen wir nicht nur, wir haben vorher gesehen, menschliche Vision, göttliche Vision. Auch hier bei diesem Punkt, wir brauchen nicht nur jetzt menschliche Gedanken, was kann man tun für ein Problem, sondern wir brauchen die Gedanken Gottes. Auch das hat sehr viel mit Vision zu tun, und deswegen manchmal Menschen von außen, die verstehen nicht immer das Vision, was in das Herz eines Leiters ist, weil das kommt oft von Gott, eine Vision, die von Gott kommt, manchmal, das hört sich sogar unmöglich an. Jemand hat gesagt, wenn du jemanden deine Vision erzählst und wirst nicht von manchen Leuten ausgelacht, dann stimmt etwas nicht. Manchmal eine gottgegebene Vision, wenn das erzählt wird, es ist so stark, so menschlich gesehen unmöglich zu realisieren, dass sogar die diese Vision in Frage haben, ausgelacht werden. Aber wer zum Schluss lacht, lacht besser. Und diese Menschen dann lachen nicht mehr zum Schluss, wenn die merken, wenn die sehen, dass das in Erfüllung gegangen ist. Aber oft ist es so, ja, wir brauchen hier deswegen im Gebet zu prüfen, weil wir brauchen die Gedanken Gottes, auch da, wo eine Not ist oder wo eine Last ist oder wo ein Problem ist. Wir brauchen die Gedanken Gottes. Und eigentlich, was Jesus hier macht, ist genial, oder? Jesus sieht diese große Menge von Menschen und Jesus, er sieht dieses Problem. Die Ernte ist groß. Er sagt, er hätte Wunder machen können oder wie auch immer was. Aber nein, Jesus sagt, notwendig sind mehrere Arbeiter. Und wie können diese Arbeiter gewonnen werden? Sehr interessant, durch Gebet. Bittet dem Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und übrigens, was für eine wichtige, schöne Anliegen auch heute zum Gebet. Vielleicht, dass wir öfters da beten, vielleicht, dass wir mehr beten, auch in diese Richtung, dass Gott Arbeiter sendet in seine Ernte. Vor allem jetzt in dieser Endzeit. Wir glauben von ganzem Herzen, gegründet auf Gottes Wort. Wir leben in die letzten Minuten, prophetisch gesehen, bildlich gesehen, jetzt nicht falsch interpretieren, was ich heute gesagt habe, aber wir leben so in der letzten Zeit von dieser letzten Tage, denke ich. Und wie wichtig ist gebeten, Herr, schicke Arbeiter in deine Ernte, junge Leute, ältere Geschwister, die vielleicht ihre Berufung noch nicht entdeckt haben, und dass Gott noch mehrere Menschen ruft in sein Werk. Nummer 7, hier wird es auch noch konkreter, ein Team zusammenstellen, um zur Mitarbeit auszurüsten. Genau das macht Jesus, Kapitel 10, Vers 1. Weil wir wissen, damals in dem Urtext gab es keine Kapitel und keine Bibelverse, das war alles eine Einheit. Und eigentlich von das, was wir haben in Kapitel 9, das fließt direkt in Kapitel 10. Jesus sagt, er hat diese Vision für die Menschen, er sieht diese Not, er hat eine Bürde für die Menschen. Er sagt, es soll gebeten werden, dass Arbeiter geschickt werden sollen in die Ernte. Und dann kommt die Lösung eigentlich, es kommt dieser praktische Schritt, gleich in Kapitel 10, Vers 1. Jesus rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht. Er ruft Menschen zusammen, er stellt zusammen ein Team und er bereitet diese Menschen vor für diese Vision oder für diesen Aspekt. Und hier ist auch eine Sache. Oft wird eine Vision geboren in das Herz eines Menschen, aber selbst dieser Mensch braucht dann andere Menschen, die ihm unterstützen in dieser gottgegebenen Vision. Genau das sehen wir zurzeit mit der Jugend in Nehemia. Nehemia kommt nach Jerusalem und Nehemia weiß, er kann das nicht alleine, diese Mauer bauen. Und er erzählt es das Volk und das ganze Volk ist begeistert von das, was sie gehört haben. Und die sagen, wir wollen uns aufmachen und wir wollen bauen. Und ich liebe, was Maxwell hier schreibt. Ohne eine Vision gehen Menschen verloren. Aber es gibt noch eine andere Tatsache, die wir beachten müssen. Ohne Menschen geht eine Vision verloren. Ohne Menschen geht eine Vision verloren. Sehr wichtig. Dass der Leiter nicht ein Einzelkämpfer ist mit einer Vision, sondern dass Menschen zusammengerufen werden, Menschen, die erkennen, diese Vision ist von Gott. Und es stellt sich ein Team zusammen und all diese Menschen haben ein Herz. Ein Herz für diese Vision. Und das ist unser Wunsch, auch unser Gebet als Leitungsteam, dass wir als Gemeinde mit unserem ganzen Herz hinter unserer Vision stehen. Und dass wir nicht sagen, das ist die Vision von Christian, das ist die Vision von Brüderrat, das ist die Vision von Leitungsteam, das wollen sie machen, da wollen sie hin, das wollen sie erreichen, wir werden sehen, sondern dass die ganze Gemeinde, ich meine mindestens das Kern der Gemeinde, Geschwister, dass die Gemeinde sagt, das ist unsere Vision, da wollen wir hin, da möchten wir hin, da möchten wir sein, das möchten wir sein als Gemeinde, das möchten wir erreichen als Gemeinde, dass wir wirklich engagiert sind und auch unser Herz dabei ist in dieser Vision. Also Jesus, er stellt zusammen ein Team von Mitarbeitern, die er sich vorbereitet. Und dann kommen wir zu Schritt Nummer 8. Und zwar handeln, um die Vision zu verwirklichen. Hier lesen wir über Jesus, dann in Kapitel 10, in Vers 5, dieser 12 sandte Jesus aus. Und sehr interessant, Jesus zögert keinen Augenblick, er stellt ein Team zusammen und er sendet dann diese Menschen in dieser Vision und mit dieser Vision wirklich sein Werk zu erfüllen. Er wartet nicht, bis er zum Himmel fährt, er wartet nicht, bis was anderes passiert, er wartet nicht auf bessere Zeiten, er wartet nicht, nein, er ruft diese Menschen, er gibt ihnen Vollmacht und dann handeln. Er handelt, um diese Vision zu verwirklichen. Und auch hier, bei jeder Leiter, bei jedem Mensch, der eine Vision empfängt von Gott, auch hier ist es wichtig zu handeln. Das bedeutet auch weiterhin, wirklich im Gebet zu bleiben. Aber nicht nur im Gebet zu bleiben, sondern konkrete Schritte zu tun, vielleicht mit Menschen reden, vielleicht diese Vision zu prüfen, vielleicht je nachdem, was man für eine Vision hat, konkrete Schritte zu tun. Zum Beispiel, jemand hat eine Vision für verlorene Menschen. Wie kann ich das verwirklichen? Was kann ich tun, um verlorene Menschen zu erreichen? Oder jemand hat eine Vision für junge Leute. Was kann ich tun, um junge Leute zu erreichen? Und so entstanden wirklich schöne, große Bewegungen Gottes. Es waren Studenten, die zum Beispiel irgendwo alleine waren in einer Universität und die haben ein Herz gehabt, alleine als Christen meine ich, die haben ein Herz gehabt für verlorene Mitschüler. Und die haben so ein kleiner Bibelkreis gegründet. Die haben geschrieben auf schwarzem Brett irgendwo in dieser Universität, wer Interesse hat, da und da, um diese Uhrzeit, wir möchten da so einen Kreis haben. Und es kam eines, es kam zwei und irgendwie diese Vision, es war eine Vision. Aber konkreter Schritt war, ich schreibe etwas, ich schreibe ein Zettel, eine Ankündigung und ich starte etwas, ich mache etwas konkret. Und es kamen immer mehrere dazu und Leute wurden errettet. Sehr oft in Universitäten, in Schulen, weil andere Menschen eine Vision gehabt haben, eine Bürde gehabt haben für verlorene Menschen, aber dann haben sie konkrete Schritte gemacht. Oft ist es so, dass Visionen manchmal so eine Theorie bleiben oder nur im Herzen, weil es fehlen die konkreten Schritte. Und auch hier möchte ich ermutigen, jeder Mitarbeiter, jeder Leiter, wenn du eine Vision hast, rede mit jemandem, rede mit jemandem aus dem Leitungsteam, rede mit, komm und sag, hey, schau mal, ich habe das auf meinem Herzen, was konnte ich tun, was kann ich machen als konkrete Schritte? Weil die Bibel sagt uns, da wo in Sprüche steht es, wo viele Berater sind, ja, Gott schenkt Gelingen, wo viele zusammenkommen und sich Gedanken machen und darüber sprechen, geistliche Gespräche, da schenkt Gott auch Gelingen. Deswegen, wenn du merkst, du hast eine Vision auf dein Herz, für einen Bereich in der Gemeinde, für die Gemeinde, rede mit jemand. Was kannst du machen als konkrete Schritte vielleicht, um diese Vision auch zu verwirklichen? So, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich weiß, vielleicht waren viele Punkte, jetzt nicht unbedingt von Zeit her sehr viel oder viel Material, aber viele Punkte. Deswegen, ja, das hilft, wenn man mitschreibt oder auch vielleicht im Nachhinein im Podcast wieder anzuhören. Aber jetzt möchten wir die Möglichkeit geben für Fragen. Und zwar, wir werden Folgendes machen. All diejenigen, die hier sind, die dürfen diese Codes scannen und dann die Fragen schicken. Wir werden die Fragen hier. Christian ist auch heute Abend mit uns. Er darf gerne auch Fragen beantworten. Und ich weiß nicht, die im Livestream, haben wir keine. Bitte? Genau, ja. Die im Livestream, die sollen die Kommentare schreiben, in Chat, ja. Falls sie Fragen haben. Und ja, so möchten wir warten jetzt, bis die Fragen kommen. Vielleicht jetzt in der Richtung mit Vision, dieser Thema. Und dann zusammen mit den Brüdern werden wir uns die Fragen anschauen, antworten. Also kann man eine Vision auch von anderen Personen bekommen? Also ich denke, das ist sehr wichtig, dass derjenige, der diese Vision empfängt, überzeugt ist davon. Ich denke, Gott kann zu uns reden durch andere Personen, auch durch andere Leiter oder durch Personen mit prophetischen Gaben, um uns in eine Richtung zu führen oder zu sagen, was er von uns möchte, was er von uns erwartet, in unserem Leben das bestätigen, was schon in unserem Herz ist. Also, ja, Vision das kommt ja, ja von anderen Personen bekommen. Ich denke, Vision kommt in der ersten Linie von Gott, so wie wir gehört haben, das wird in unser Herz geboren. Aber bestätigt kann es sein durch andere Personen.
Ich denke, dass es gefährlich sein kann, wenn jemand sagt, du, ich sehe in dir das und das. Ich kenne halt Situationen, wo jemand gesagt hat, ich sehe, du bist als Apostel berufen. Es gibt ja so Leute, die gehen durch die Gemeinden und sprechen irgendwas aus. Der Sintflut hinter mir, der Pastor muss nachher alles reparieren, Schaden, was entsteht. Und das ist wirklich schon passiert, dass dann Leute kommen und sagen, ja, der Herr hat zu mir geredet, ich bin als Apostel berufen. Es geht hinter und vor nicht. Wenn du es bist, muss es sichtbar werden. Das heißt, wie schon bisher erklungen, normal kommt durch diese Intimität mit Gott, durch Gebet und wir prüfen nochmals, wir hören. Dann ist wichtig, dass auch die Gemeinde sieht. Ich habe so gelernt, auch in meiner theologischen Ausbildung, es gibt ein Vocatia interna, Gott spricht zu mir, das ist die innere Stimme. Ich empfinde, ich bin dafür berufen, aber es gibt auch ein Vocatia externa, das haben auch die Reformatoren stark betont. Das heißt, die äußere Bestätigung durch die Gemeinde, auch das Volk des Herrn muss es bestätigen. Wenn jemand kommt und sagt, er will Pastor sein, aber er lässt sich nicht ausbilden, hat auch nichts zu sagen eigentlich, man kann ihn ja was probieren, was sagen lassen, dann wäre es auch nicht okay. Oder wenn jemand sagt, ich bin Lobpreisleiter, Gott hat zu mir geredet, der Bruder sowieso hat mir das prophetisch gesagt, der kann aber keine Stimme halten, der singt runter. Wenn er anfängt, einen Chorus zu singen, bis zum Ende des Verses ist er schon wieder halbe Ton oder Ton tiefer. Entschuldigung, entweder lässt er sich dann ausbilden, musikalisch Stimmbildung machen, oder es hat keinen Sinn. Ich sage es jetzt mit Extrembeispiel, dass Sie mich versteht. Ich hätte eine Frage. Warum gibt es so wenige Visionen in der Gemeinde Gottes? Trossingen. Ich sage nicht, es gibt wenig. Vielleicht gibt es und ist nicht ausgesprochen. Aber warum gibt es so wenig? Warum nicht kommen mehr Menschen und sagen, ich habe hier eine Vision?
Ja, warum gibt es so wenige Visionen? Das ist eine gute Frage. Ich denke, zurückzukommen zu dem, was wir gehört haben, wie eine Vision entsteht. Wahrscheinlich auch von einer Seite zu wenig Intimität mit Gott, zu wenig Verbindung mit Gott. Oder von der anderen Seite denke ich auch, dass Visionen da sind bei manchen, aber es gibt eine gewisse Angst. Unklarheit, Unsicherheit, ist diese Vision von mir oder nicht von mir, ist das von Gott? Und auch diese Menschenfurcht, von dem die Bibel auch spricht. Bei manchen ist es auch da wahrscheinlich, vor allem bei jungen Leuten, die denken, oder ich kann mir vorstellen, dass die denken, ja, wenn ich jetzt doch was mache oder ich versage, was werden dann andere sagen? Ich werde ausgelacht und dann bleibt oft diese Vision nur bei dieser Phase von Entstehung im Herz, aber nicht sich zu verwirklichen, als eine Tatsache zu werden. Gut, das hat ja Oti eigentlich geantwortet im ersten Teil. Oti, dann kannst du was vielleicht dazu noch sagen.
Also, wenn wir uns die Folie anschauen, wo wir die Punkte gesehen haben, dass eine göttliche Vision wir durch Intimität mit Gott empfangen, wir können uns fragen, von was kommt diese Leidenschaft überhaupt in mich rein? Oder wie habe ich diese Leidenschaft als erstes bekommen? Habe ich überhaupt Intimität mit Gott gehabt oder nicht? Dann können wir uns fragen, was würde passieren, wenn diese Vision Realität wird? Würde dadurch Gott Ehre bekommen oder würde ich dadurch Ehre bekommen? Das wird uns auch zeigen, ob das dann vielleicht so Ehrgeiz ist, der falsch ist oder ein Brennen, das von Gott kommt. Und wir können uns auch fragen, ist diese Vision, stimmt die mit Gottes Prinzipien überein? Weil wenn es nicht mit biblischen Prinzipien übereinstimmt, dann wird es nicht von Gott sein.
Also dazu möchte ich vielleicht kurz auch noch, es ist sogar eine sehr gute Frage, gibt es das erste zuerst mal, kann ich unterscheiden, ob es meine Idee ist oder nicht? Und was Marius gesagt hat, dass manche Jugendliche vielleicht haben, spüren eine Berufung, aber sind unsicher. Dazu möchte ich sagen, die Bibel zeigt uns Beispiele, dass wenn Gott uns ruft, erwartet Gott von uns eine volle Hingabe. Komm ich um, so komm ich um, hat die Erste gesagt zum Beispiel. Ich werde trotzdem hineingehen und wenn mich der König töten lässt. Nehemia war genauso. Er hat alles in die Waagschale gesetzt. Er ist bereit, große Gefahr einzugehen. Und viele andere. Also ich würde sagen, wenn wir zu der ersten Frage noch oben kurz, ob es meine Idee ist, auf das, was Otti diese göttliche Vision auf der rechten Seite gezeigt hat, da sieht man, ohne Offenbarung ist man verwirrt. Nicht immer spricht Gott so wie zu Paulus, aber ich kann mich erinnern, die Frage hat mich erinnert, erster Tag, ich hoffe, ETS ging 1982. Und wir wurden einfach, wurde ein Kreis gemacht, in einem Raum waren wir und der Direktor der Schule hat gesagt, ich will jetzt wissen, was ist eure Vision, wieso seid ihr hergekommen? So hat er uns herausgefunden. Was sucht ihr hier? Was wollt ihr hier? Ihr kommt 3 Jahre hier studieren, ich will wissen, warum bist du da? Alle müssten aufstehen und antworten. Boah, mein Herz hat schon geschlagen. Gut, ich konnte sagen, Gott hat zu mir geredet. Aber vor mir, ich war ziemlich am Ende in dem Kreis, vor mir waren Leute, die haben wirklich fast spöttisch gesagt, ich habe keine Stimme gehört, habe keinen Engel gesehen, ich bin aber hier, ich möchte Missionar werden, ich lasse mich jetzt ausbilden und möchte in die Mission gehen und dort in Afrika arbeiten, hat einer gesagt. Heute ist er nicht mal gläubig, leider. Ich habe nach ihm mich interessiert, im Dezember, er ist gläubig, ist doch traurig. Hat mit mir 3 Jahre studiert, er war viel mehr begabt wie ich. Er hatte wunderbare Gaben, kam aus einer gläubigen Familie. Der andere hat wieder so leichtfertig noch Witze gemacht und sie ist auch nicht im Dienst. Das heißt, Frage haben sie so leicht beantwortet und ich weiß nicht, meine Stimme hat gezittert, ich habe gesagt, ich hatte eine Begegnung mit Gott, ich habe eine Vision gehabt und sonst wäre ich nicht da und ich habe verstanden, ich soll auf die Bibelschule kommen und hier studieren. Und dann guckt mich der Direktor und sagt, hat er noch bezweifelt? Ich habe ja mit ihm nachher geredet. Also er sagt, das werden wir sehen. Er hat mich überhaupt nicht ermutigt. Im Gegenteil, er sagt, das werden wir sehen. Ich werde dich beobachten, in anderen Worten. Okay, er hat es ja auch gesehen, dass ich es ernst meinte und so, aber die Frage wird immer wieder kommen. Und deshalb ist wichtig, mit Geschwistern in der Gemeinde zu reden, mit Leuten, die schon ihre Berufung gefunden haben. Natürlich helfen wir sehr gerne. Aber ich sage euch immer wieder, die letzten 30 Jahre auch in unserer Gemeinde waren Leute, die sich berufen fühlten. Manche waren auch berufen, manche sind auch in den Dienst gegangen. Aber nicht alle, die das Empfinden hatten, waren wirklich so. Man musste sagen, okay, wenn du da dich berufen fühlst, dann mach das und das mal. Mach den ersten Schritt, mach mal ILD. Das öffnet deine Augen ein bisschen mehr, ob es wirklich Gottes Wille ist. Wenn du nicht mal das machst und du wirst nachher vorzeitlich Gott dienen, ja, ich zweifle dran, müsste ich echt sagen, wenn ich ehrlich bin. Und man will ja auch niemanden seine Berufung zerstören. Meine Aufgabe ist ja zu fördern. Und ich freue mich, wo Otti mir gesagt hat, er hat eine Berufung, habe ich mir so nachgedacht und habe ich mich echt gefreut. Okay, ich sage nicht mehr jetzt, aber okay, nächste Frage. Gibt es ein bestimmtes Alter, um eine Vision zu bekommen? Nein, es kann schon in jungen Jahren sein, es muss nicht ein hohes Alter sein. Jemand kann, ich war auch 17 erst, man kann ein Kind sein. Jeremia wurde im Mutterleib erwählt, das hat er erfahren später, weiß ich gar nicht. Aber er wurde vom Mutterleib an erwählt, Paulus sagt es auch, von sich. Er hat es aber nicht gleich gewusst, er hat es später erfahren. Ich glaube nicht, dass wir ein bestimmtes Alter haben müssen. Gott kann einem Teenie auch klar machen, okay, ich will, dass du da oder auch Schön wäre, wenn wir mehr prophetische Worte hätten, wo Menschen wirklich nicht irgendwas schwätzen, sondern durch den Heiligen Geist was voraussagen. Und sowas haben wir auch erlebt, auch in unserer Familie. Ich möchte es jetzt nicht weiß privatisch jetzt hier sagen, aber wir haben das ganz klar erlebt. Okay.
Was passiert, wenn man eine Vision nicht ausführt? Ich denke, es passieren zwei Sachen hauptsächlich. Nummer eins, Gott wird jemand anderes suchen. Also Gott, er bleibt nicht so ohne Leute oder ohne Werkzeuge. Er wird jemand anderes suchen. Was passiert? Wir werden eine wunderbare Möglichkeit verpassen. Ich glaube, die Vision geht oder kann weitergehen, aber Gott sucht dann, er hat uns eine Möglichkeit gegeben, wenn wir nicht bereit sind, wenn wir nicht gehorsam sind, wenn wir sagen, ja, wie auch immer, nein oder ich habe Angst oder keine Ahnung aus welchem Grund. Gott wird sich andere Werkzeuge suchen, um seine Pläne zu erfüllen, aber wir verpassen eine starke Möglichkeit. Ich glaube, Reinhard Bonnke hat gesagt, als Gott ihn berufen hat nach Afrika, er hat gesagt, Gott hat ihm gesagt, du bist der vierte oder fünfte, dem ich frage, oder halt zu dem ich diese Botschaft weitergebe. Natürlich, Gott hätte gleich zu ihm gehen können. Natürlich können wir sagen, ja, Gott hat gewusst, was die anderen hätten. Aber er hat die Menschen berufen, die haben Nein gesagt und seine Gottesvision ist weitergegangen, aber er hat sich andere Menschen gesucht. Und seien wir nicht Zuschauer, sondern Teil der Vision. Das soll unser Ziel sein. Kann eine Vision von Gott sich auch auf die Karriere beziehen? Ja, ich denke, absolut. Ich denke, Gott kann uns auch da Visionen schenken, also nicht nur bezogen auf die Gemeinde, sondern auch in der Welt, wie er uns gebrauchen möchte oder wie er uns gebrauchen kann. Also auf jeden Fall, ja. Okay. Noch Ergänzungen oder Gedanken? Oti?
Ein Gedanke, der mir noch gekommen ist, was passieren kann, wenn wir unsere Visionen nicht erfüllen. Ich habe an die Könige im Alten Testament gedacht, die alle eine Berufung hatten, das Volk Gottes anzuleiten. Und diejenigen, die auf Gott gehört haben, davon haben ganz viele andere Menschen profitiert. Und die leider viel zu vielen, die ungehorsam waren, daran haben ganz viele Menschen gelitten. Die hatten nicht mal die Möglichkeit mehr, ab einer gewissen Zeit Gott zu kennen, weil niemand mehr wirklich da war, der Gott gedient hat oder nur sehr wenige. Und ich glaube, wir alle haben extreme Verantwortung und unser Leben hat einen sehr starken Einfluss auf das Leben von anderen Menschen. Ich stelle es mir auch so vor, allein diese Gemeinde, wenn Christian nicht hierher gekommen wäre, würde diese Stadt ganz anders aussehen. Wir Menschen hätten nicht diesen Ort, diese Gemeinschaft, jemand anders geschickt hätte. Das hätte ganz negative Einflüsse. Und ich frage mich, wie viele Menschen hat Gott geschickt in Städte, wo keine Gemeinden sind und die heute immer noch keine Gemeinden haben, die Nein gesagt haben leider. Und das hat oft, denke ich, sehr große negative Einflüsse, wenn wir nicht auf Gott hören.
Kann man dafür bestraft werden, wenn man nicht ausführt? Ja, ich bin kein Richter. Aber Gottes Wort, wenn Gott schon spricht, sollten wir gehorchen. Ungehorsam ist Sünde, ganz klar. Und leider viele sind nicht in ihre Berufung gegangen, weil sie an das Geld geschaut haben, dass sie viel besser verdienen mit ihrer Firma, mit ihrer Begabung, die sie haben, ihre säkuläre gute Job, die sie hatten und sind nicht in die Mission gegangen. Ich weiß von Leuten, die haben fast 10.000 Euro verdient und haben es aufgegeben und sind in die Mission und verdienen jetzt vielleicht 1.500, wenn überhaupt. Und müssen davon alles bestreiten und werden also arm bleiben, wenn es so weitergeht. Und trotzdem folgen sie ihrer Berufung, nicht ihrem super Job, den sie hatten, in eine sehr renommierte Firma, wo sie oben drin waren, sondern die Berufung war stärker. Sie haben gekämpft 2-3 Jahre. Ich habe mit solchen Leuten geredet und dann irgendwann hat es komme ich um, so komme ich um, ich gebe alles auf. Er und seine Frau haben gekündigt. Sein Chef hat gesagt, ja, ich verstehe überhaupt die Welt nicht. Sie wollen nach Afrika, Sie sind mein bester Mann, bleiben Sie da, ich erhöhe Ihre Lohn. Also der Teufel hat noch versucht, dass er doch noch bleibt. Er könnte ja zwei Missionare unterstützen mit seinem Lohn. Ich muss gehen, ich bin berufen, ich muss gehen. Versteht ihr? Und so gibt es Situationen im Leben, wo, ja, wo man ungehorsam ist und dann ganz klar, das muss ich sagen, ich würde ja verschweigen, eine biblische Wahrheit ist, ungehorsam ist Sünde. Fang du mal.
Also es kommt jetzt darauf an, wie die Frage gestellt ist. Ich meine, wir haben gehört, die Vision kommt ja von Gott. Also ich glaube, wenn wir in einer guten Verbindung mit Gott sind, der Teufel kann uns nicht eine Vision geben. Also das ist schon mal klar. Es kann passieren, das, was wir gehört haben in dieser Phase, wo unsere Vision angegriffen werden kann. Und da müssen wir aufpassen. Also ich glaube nicht, dass wir, wenn wir in einer guten Beziehung mit Gott sind, eine gute Intimität mit Gott sind, wir empfangen keine Vision von Teufel erstmal, sondern es ist eine Vision, die von Gott kommt in unser Herz. Aber diese Vision wird immer wieder und immer wieder angegriffen werden. Und ja, durch Entmutigungen, vielleicht auch durch verschiedene Perspektiven. Deswegen ist es ganz wichtig, nicht nur diese Intimität mit Gott zu haben, um die Vision zu empfangen, sondern auch weiter Verbindung mit Gott zu bleiben, um diese Vision zu behalten. Und auch wenn diese Vision angegriffen ist oder wird.
Also die Frage ist schon sehr gut, muss man echt sagen. Also wer es auch gestellt hat, weil sehr oft ist es ja passiert, dass Leute eine wunderbare Berufung hatten, wunderbar geistlich im Geiste angefangen haben, einen wunderbaren Dienst gemacht haben, egal irgendwo in der Leitungsposition, wo denn sie neidisch, die haben Angst gehabt, jemand nimmt ihren Job weg oder ihren Platz weg. Im Reich Gottes gibt es leider auch manchmal dieses Problem. Sie wollten einfach wissen, ich bin der Beste, ich bin der, was weiß ich. Und dann steigt Macht manchmal im Kopf der Leute, wenn sie oben sind und keine Rechenschaft geben müssen. Deshalb haben wir ja wenigstens in der Gemeinde Gottes ist so aufgebaut, jeder muss Rechenschaft geben. Auch der Oberste muss Rechenschaft geben. Der hat Leute um sich, denen er Rechenschaft geben muss. Und wir müssen auch, deshalb führen wir das bei Mitarbeitern ja auch immer wieder ein, jeder muss Rechenschaft geben. Jeder Teamleiter, jeder von uns, ich auch. Ich kann nicht machen, was ich will. Wenn der Brüderrat merkt, Macht steigt in meinen Kopf oder ich fühle mich viel zu selbstsicher, dann ist ihre Aufgabe, mir das zu sagen. Und mir auch sehr deutlich zu sagen. Aber klar, was Marius gesagt hat, auch es hängt natürlich von unserer Beziehung zu Gott ab. Aber ich habe Leute gesehen, ich bin ja fast 40 Jahre dabei, leider habe ich auch Leute gesehen, die sehr autoritär wurden. Das war keine Autorität durch den Heiligen Geist, sondern mehr Ergreifung. Und dann Hauptsache, ich kann meine Position behalten, ich habe das Sagen, ich werde diktieren, was geht. Und so. Es gibt Leiter, es gibt auch Pastoren, die neigen dazu, auch wenn sie eine wunderbare himmlische Berufung hatten, göttliche Berufung, dass sie schlecht enden. Und deshalb wachet und betet gilt für uns erst recht. Mehr wie für jeden anderen. Erst gilt es mir, bevor es euch gilt und uns auch in der Leitung der Gemeinde. Wenn jemand wachen soll, dann müssen wir wachen. Paulus sagt, dass er das tut und er trägt die ganze Sorge der Gemeinde noch. Ich hoffe, das hilft, oder? Also es kam mir nur so, die Frage ist nicht schlecht, echt.
Ja, warum sind manche Missionare so arm, obwohl sie die Vision von Gott hatten? Also ich denke, die sind nicht arm, weil sie dieser Vision folgen. Manche Missionare sind arm oder nicht so reich, weil ihr Ziel ist, nicht reich zu werden. Ihr Ziel, bitte, weil die Gemeinde, ja, und auch, ja, weil die Gemeinden zu wenig helfen. Aber ich denke, die Missionare in erster Linie, reich zu werden oder Schätze zu sammeln, sondern eben gehorsam zu sein, zu gehorchen, in die Mission zu gehen. Und ich denke, da wo Gott ruft, es gibt ja diese Sprichwort, wo Gott ruft, er sorgt auch. Und wo Gott, wir kennen auch Missionare oder wir kennen auch von Büchern Leute, die wie ein George Müller oder andere Missionare verlangt haben oder irgendwie zu Leuten gegangen sind, um Geld zu verlangen, sondern die wurden versorgt für diese Vision, was Gott ihnen gegeben hat. Und das ist auch ein Punkt, was Christian gesagt hat, wenn wir merken vielleicht, dass Missionare so arm sind, eben, dass wir als Gemeinden dann die Missionare auch unterstützen und helfen. Aber es ist so zu verstehen, dass es ein Beiprodukt ist, weil die haben jetzt diese Vision gefolgt und die sind jetzt arm und es lohnt sich nicht, Missionar zu werden. Es sind eben Missionare, ihr Hauptziel ist nicht, reich zu sein auf dieser Erde, sondern Gottes Berufung zu folgen. Und da sind wir auch berufen, sie zu unterstützen.
Auch wenn schon viele Fragen noch kommen, trotzdem denke ich, dass viele Missionare mit wenig, also ich schaue jetzt zurück, die letzten 30 Jahre war es so, dass viele Missionare mit wenig auskommen müssen. Es gibt ja eine ganze Reihe Missionare, die auf eigene Kappe gehen, kaum Unterstützung haben, die selber gespart haben, aus ihr Gespartes was machen, was ja auch eigentlich eine Schande ist für die Gemeinde, aber es gibt es auch. Klar, man soll als Missionar nicht reich sein, Reichtum steigt wieder in den Kopf, man kann dann ungeistlich sein, so denken viele, aber warum sollen dann die Gläubigen ungeistlich sein und sich jede Woche ein paar Schuhe oder ein paar was weiß ich was kaufen, statt ein, zwei Paar weniger im Jahr und das dem Missionar geben, wären die Missionare auch viel besser dran. Manchmal haben sie auch keine Versicherung, sie kommen heim, haben eine kleine Rente und du hast mal ein sehr gutes Beispiel erzählt, Marius, von einem Missionar, der nach USA heimkam und niemand hat auf ihn gewartet. Alle anderen, die mit dem Schiff kamen, haben jemanden gehabt, wurden abgeholt. Er hat niemanden gehabt. Er hat geguckt, keiner guckt nach mir. Und Gott hat ihn ermutigt. Trotzdem, ich habe ein Haus für dich bereitet. Du wirst bei mir mit viel Gnade und Liebe empfangen. Ich sage es mal jetzt in meinen Worten. Okay, zu den nächsten Fragen. Gibt es einen bestimmten Zeitraum? Also die Frage muss ich sagen, nein. Eine Vision ist manchmal länger wie 9 Monate, manchmal auch kürzer, aber meistens länger. Es kann auch 10 Jahre dauern, es kann auch 2-3 Jahre dauern, je nachdem, um was es geht. Was aber hier zu sagen wäre, dass es ist besser, sich lieber länger vorzubereiten, als zu wenig und dann Nachhilfe zu holen. Das ist so, wenn ein Kind zu früh zur Welt kommt, mit 6 Monaten, wie es jetzt geschehen ist bei jemand auch diese Woche, am Montag, das Kind ist gestorben leider. Ist doch traurig. Nicht aus unserer Gemeinde, aber Leute, die ich kenne. Und wie traurig, wenn ein Kind zu früh kommt. Und so kann es auch mit einer Berufung sein. Ich bin berufen, ich weiß, ich bin berufen, aber schnell, schnell, schnell. Genauso ist es mit manchen Predigten. Man hat ein Thema, etwas auf sein Herz, was man predigen soll. Wir haben nicht immer Predigtreihen gehabt. Und so war ein Thema auf unser Herz. Und es gibt ein Frühgeburt, auch beim Predigen. Manchmal wäre besser, 2-3 Monate noch zu warten und dann darüber zu predigen. Da hätte es viel mehr gebracht. Aber manche Predigten sind Frühgeburten, weil sie zwar einen angesprochen haben, aber und genauso ist es mit Berufungen. Viel zu schnell zu gehen, ist nicht so gut, als zu warten und Gottes Timing abzuwarten, auch wenn die Geduld geschult wird. Geduld tut euch Not, liebe Brüder und Schwestern, steht ja in der Bibel, Hebräer 10. Okay, was war noch? Okay, ja, mach du weiter. Du hast es schon gesehen.
Also gibt es Dienste, die nur erfüllt werden können, wenn man eine Vision bekommt. Erstmal müssen wir sagen, es gibt Dienste, die erfüllt werden können ohne eine Vision. Und ich denke, da müssen wir schon anfangen, wenn wir nicht wissen, ob wir eine Vision haben oder nicht. Es gibt genug Dienste, wo wir nicht eine spezielle Vision brauchen. Man kann schon anfangen. Aber ja, ich glaube, es gibt Dienste, weil hier an diesem Punkt, denke ich, Vision hat mit Berufung auch eine Verbindung. Also wir müssen diese Sachen nicht voneinander trennen. Vision hat auch mit Berufung zu tun. Und natürlich gibt es Dienste. Ich denke zum Beispiel als Pastor, absolut jemand, der als Pastor berufen ist, sollte auch eine Vision haben, in der Richtung geistlicher Leiter, das Wort verkündigen. Ich denke auf jeden Fall, es gibt Dienste, wo man eine Vision braucht. Warum ist das auch wichtig? Ich denke, das ist auch wichtig, weil es später im Dienst die Angriffe. Und das, was uns Sicherheit gibt in solchen Zeiten, ist eben auch diese Vision, wo wir wissen, Gott hat mich dazu berufen. Ich weiß, ich habe diese Vision von Gott gehabt. Das war nicht meine eigene Idee, das war nicht mein eigener Plan. Und das gibt uns auch Stärke. Ich denke, die Frage wurde eigentlich schon beantwortet, wie, wo oder wann kann man eine Vision bekommen. Ja.
Im Gebet auf den Knien erstmal. Und wie gesagt, wir können darüber reden. Wir können nicht sagen, Dienstagabend hier um 18.30 Uhr, 19.30 Uhr kommt her und da könnt ihr eine Vision empfangen. Das geht nicht. Bittet den Herrn der Ernte, also Gebet ist wichtig. Was ich wichtig finde auch, dass die Gemeinde betet, wenn wir zusammen sind. Gott kann eine Berufung aussprechen. Bruder Rutz hat ja mal hier erzählt, noch in der alten Gemeinde, er war ein junger Mann, der kam aus der Welt, aus schlechtem Hintergrund, war überhaupt nicht christlich. Und er hat sich bekehrt, hat sich ehrlich bekehrt und hat so ein Herz, in sein Herz einen Wunsch gehabt, er möchte auch was machen, aber er fühlt sich völlig unbrauchbar, saß ganz hinten in der Ecke, in dieser Ecke, und ein schwedischer Missionar war als Gast in der Schweiz. Aber der war ein echter Pfingstler, ein Vorpfingstler. Und er hat mitten in der Predigt eine Vision gehabt. Er sah wie ein Mantel durch den ganzen Saal fliegt. Und er hat geschrien, ich sehe den Mantel Elias, fliegt durch den Saal. Und er setzt sich hinten auf den Mann, ganz hinten in der Ecke. Und er ist ganz runter, hat sich versteckt. Er war so wie Markus jetzt, ganz hinten in der Ecke. Und er sagt, wirklich, der Heilige Geist kam über ihn. Und er wusste, er hat eine Berufung. Da war aber noch nichts. Es war nur eine prophetische, klare Aussage vor Hunderte von Leuten. Da ist eine Berufung bei dem jungen Mann. Hallo, sowas wünsche ich mir. Der Mann, der Elias, fliegt durch die Versammlung und fällt auf irgendeinen von uns. Wie schön. Gott hat auch andere Wege, aber das fand ich jetzt, das ist nicht erfunden, das ist passiert. Da gibt es viele Zeugen dafür. Und die älteren Brüder, die dann da zuständig waren, die haben gesagt, ja, der ist ja kaum bekehrt, müssen wir mal mit ihm reden. Da haben sie ihn, der hat damals ja im Wald gearbeitet, Holz gemacht oder sowas hat er, glaube ich, gemacht. Er war ja robust, stark. Und da haben sie gesagt, könntest du mal ein Gebetsabend machen? So fing es an. Er hat dann gesagt, ich habe keine Ahnung gehabt, wie man predigt. Als sie mich gefragt haben, hat er gezittert. Es war irgendwie nächster Donnerstag oder nächster Dienstag. Er hat gebetet und gefastet die ganze Woche. Beim Arbeiten hat er den ganzen Tag gebetet. Herr, hilf mir, irgendwie hilf mir, dass ich ein Wort habe. Und er hatte ein Wort und er hat es gelesen. Und es war eine wunderbare Gebetsstunde. Gott stand zu ihm. Ja, da musste er noch ein paar machen, dass sie ganz sicher sind. Er hat gesagt, ja, gibt es eine Gemeinde, da gibt es keinen Pastor, du musst mal dahin gehen und da auch eine Gebetsstunde machen. Und so klein haben sie angefangen. Und er hat Geduld gehabt. Es hat einige Jahre gedauert, bis er überhaupt Pastor wurde. Ich weiß nicht, wie viele Jahre, aber einige Jahre. Also hat man dann Geduld, wenn ich weiß, Gott hat mich berufen, so wie David, er weiß, er ist der König, er ist eigentlich prophetisch bestätigt. Durch Samuel schon lange, aber er wartet jahrelang, weil er biblische Prinzipien kennt, die gab es schon im Alten Testament. Nicht ich setze den alten König ab, er ist der Gesalbte Gottes, er war offiziell eingesetzt von Gott. Gott muss ihn absetzen. Meine Zeit kommt erst danach. Und so gibt es in vielen Gemeinden Streitigkeiten. Ich sage das nicht wegen mir, keine Sorge, aber es gibt, ich meine jetzt wirklich nicht unsere Gemeinde, soweit ich weiß, wir haben Frieden, wir haben Einheit auch in der Leitung. Aber ich weiß von Situationen, wo ich mitbekommen habe, wo ich teilweise dabei war, wo der Pastor brutal abgesetzt wurde von jüngeren Leuten, die sich betroffen fühlten und die aber sich total Gott hat die Gemeinde nicht mehr gesegnet. Es ging rückwärts, manchmal ist die Gemeinde sogar eingegangen, danach, nach kurzer Zeit, weil Gott Uneinheit und Machtmissbrauch nicht segnet. Glaubt mir das. Gott braucht seinen kleinen Finger kaum bewegen, dann bin ich weg, dann ist egal wer weg, egal wer leitet, ist auf die Seite. Wirklich, wir sind so abhängig von Gott, das können wir kaum in Worte fassen. Deshalb, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir hier Vision und Berufung, wie schon gesagt wurde, auch als sehr nah sehen, weil Vision hat mit Berufung auch zu tun. Und ich wünsche, dass Gott unter uns noch echte göttliche Berufung schenkt. Seid offen, betet dafür. Wenn ihr was habt, redet davon. Beratschlagen wir darüber und beten wir miteinander. Ich habe auch schon mit Leuten gebetet, gefastet, die mir gesagt haben, sie empfinden, sie haben eine Berufung. Okay, dann beten wir, fasten wir. Und Gott hat gesprochen, klar, ja, es ist eine Berufung da. Finde ich ja wunderbar. Hätte ich ja gar nicht gedacht vorher, dass Gott zu uns reden wird. Aber Gott hat es durch Leute, die gar nicht die Situation kannten, bestätigt, ja, es ist so. Und das hat mir auch, oder gibt mir auch natürlich Sicherheit. Ein schönes Thema war es heute Abend. Ich dachte, ich kann nicht dabei sein, ich war weg, aber jetzt bin ich doch früher heim. War schön, ich freue mich. Ich denke, wir haben jetzt alle Fragen beantwortet. Ist ja auch schön, wenn mal 10 Minuten später ist, wir machen sonst immer früher ein bisschen aus, dass wir Gemeinschaft haben. Lasst uns jetzt noch beten. Beten wir, dass Gott junge Leute beruft. Gott hat Vertrauen in junge Leute. Glaubt mir das. Er hat immer wieder in seinem Wort sehen, wie junge Leute berufen, ihnen Aufgaben gegeben. Und das wünsche ich, dass auch in unserer Gemeinde so ist. Beten wir gemeinsam. Gib dich Gott hin. Vater, wir danken dir für Vision. Wir danken dir, dass von dir durch deine Inspiration, durch göttliche Offenbarung, durch unsere enge Beziehung mit dir Vision entsteht. Herr, dass ein Hunger nach dir, nach dein Reich, eine Bürde für dein Reich, Herr. Oh, gib uns die Mose hatte, die Jesaja hatte, die Jeremia und Hesekiel, Daniel hatten. Ich bitte dich, Herr, dass wir eine tiefe Bürde haben für dein Reich, dass unser Herz brennt für das, was du tun wirst. Halleluja. Gelobt sei dein Name, Herr. Gelobt sei dein Name. Wir ehren dich und preisen dich und danken dir. Rühmen deinen Sieg, dass du die Gemeinde versorgst mit Menschen, die berufen sind, die eine göttliche Berufung haben, die auch Vision bekommen, wie sie Dinge machen, wann sie es machen. Danke, Herr. Da, wo schon ein Same da ist, Herr, lass es wachsen. Lass es zu einem echten Dienst kommen, Herr, eine Berufung kommen. Ich bitte dich, Herr, ermutige jeden Einzelnen, der empfindet, dass er ein Berufung hat, dass er dran arbeitet, dass er sich dir hingibt. Halleluja. Danke, Herr. Versorge uns mit allem, was die Gemeinde braucht, Herr. Dass wir eine ausgewogene Gemeinde sein können. Dass wir eine gesunde Gemeinde sein können, zu deiner Ehre. Hilf uns, Herr. Hilf uns, Jesus, dass wir Rückgrat haben. Dass wir dich erwarten, dass wir bereit sind, wenn du kommst. Ich bitte dich, Herr, dass du jeden Einzelnen segnest. Danke, dass du jeden gebrauchen wirst. Halleluja. Amen. Amen. Seid gesegnet.
Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.